Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und unerwarteten Nachrichten von Julio Cortázar, dem Argentinier, Wahlpariser und Großmeister der Literatur. Mit seinen Romanen und Erzählungen ging die Welle der lateinamerikanischen Literatur weltweit los. 1984 ist er gestorben, aber jetzt gibt es Älteres und Neues, Wiederentdecktes aus seinem Nachlass zu lesen, eben unerwartete Nachrichten. Und wir lassen sie uns erzählen von einer kundigen Frau, der Romanistin Michi Strausfeld. Sie hat den Band herausgegeben und Julio Cortázar noch gekannt, ist mit ihm durch Paris geschlendert. Da lassen wir uns natürlich gern mitnehmen zum Auftakt einer neuen Lesartwoche. Herzlich willkommen allerseits. Und jetzt unterhalten wir uns mit der Hispanistin, Romanistin, Autorin und besten Kennerin lateinamerikanischer Literatur, Michi Strausfeld, über Julio Cortázar, den argentinischen Schriftsteller, vor dem ja alle bekannten Riesen von Mario Vargas Llosa bis Gabriel García Márquez das Knie beugten, ihn verehrten. Von Pablo Neruda ist der Satz überliefert: Wer Cortázars Werke nicht liest, ist verloren. Und wir lesen dieses Lob jetzt in Unerwartete Nachrichten. So heißt der Band mit Erzählungen und Texten, den Michi Strausfeld herausgegeben hat. Sie ist im Studio. Wie schön, dass Sie da sind. Guten Tag, Frau Strausfeld.
Guten Tag.
1984, mit 70 Jahren, ist Julio Cortázar gestorben. Und wenn man Bilder von ihm googelt, denkt man sofort, wow, der sah ja aus wie Alain Delon. Jetzt auch auf dem Umschlag des Bandes einfach hinreißend, bevor er sich ein Bart wachsen ließ, muss ich sagen. Sie haben ihn gut gekannt, Frau Strausfeld. Wie war es denn, mit diesem schönen Mann in Paris im Café zu sitzen?
Als ich ihn kennenlernte, hatte er auch schon einen Bart. Mhm. Aber es war immer wunderbar, mit Cortázar zusammen zu sein, mit ihm spazieren zu gehen, sei es in Paris oder Barcelona, wo wir das in beiden Städten häufig gemacht haben. Denn er war ein Flaneur par excellence, wie man so schön sagt. Und er entdeckte in den Häusern immer irgendeine verborgene Schönheit, die man selber nie gefunden hätte. Und immer war es ein Blick, der anders war, der in die Tiefe ging und gleichzeitig fröhlich war, indem er, ich glaube, er war ein geborener Optimist, obwohl das auch nicht stimmt, indem er immer versuchte, irgendetwas Schönes zu finden. Es war großartig.
Ich meine, wie war das denn, sich mit ihm zu unterhalten? Er galt ja als literarisch Polyglott, also homme de lettres, tutti completi, alles gelesen, kannte alles. Da hat man ja schnell so einen Literaturkauz vor Augen. Das war er aber gar nicht, ne?
Überhaupt nicht. Und er kannte nicht nur die gesamte Literatur, europäisch, amerikanisch, lateinamerikanisch, Welt, sondern das Gleiche galt für den Film, galt für die Musik, galt für die Kunst. Also er war wirklich rundum ein wandelndes Lexikon, wenn man sagen, oder eine wandelnde Enzyklopädie, wenn man so sagen will. Und das Wunderbare war, er gab jedem Gesprächspartner nie das Gefühl, er wisse sehr viel und man selber wisse sehr wenig, sondern er hörte aufmerksam zu und war überaus bescheiden und hat sein immenses Wissen eigentlich nie gezeigt.
Wenn von ihm als Schriftsteller die Rede ist, dann kommt flugs das Wort vom Fantastischen als prägendes Element seiner Literatur. Was heißt das bei Julio Cortázar?
Weil er überall eine andere Dimension zu sehen schien oder zu fühlen schien und ihm auch ständig unerwartete Dinge passierten, hat er eine Fantastik entwickelt, die er die Fantastik um 12 Uhr mittags nannte. Also nicht die Geistergeschichte, nachts die Geisterstunde oder was auch immer, sondern die Alltagsszenen. Das kann man wunderbar nachlesen in seinen großartigen Erzählungen, zum Beispiel in einer Erzählung, wo man sich einen Rollkragenpullover überstreift und drin stecken bleibt. Was passiert dann? Oder man ist auf einer Autobahn im Stau. Was passiert dann? Man steigt die Treppe rauf oder runter. Und was passiert dann? Alle diese Dinge, die absolut alltäglich sind, hat er aufgegriffen und ins Fantastische überhöht oder wie auch immer man das bezeichnen möchte.
Dazu gehören seine berühmten Chronopien mit C geschrieben. Was ist das nochmal genau?
Die Chronopien sind einige seiner imaginären Gestalten, die er erfunden hat. Er hat noch mehr erfunden. Aber die Chronopien sind die berühmtesten. Das sind Fabelwesen, nassgrüne Dingerchen. Und die ziehen sich leitmotivisch durch sein ganzes Werk, durch die Korrespondenz, seine Freundschaften. Sie sind Nonkonformisten, vertrauensvolle Optimisten, humorvolle Lebenskünstler, beste Freunde und führen platonische Nonsensdialoge. Und auf seinem Geburtshaus in Brüssel steht ein Schild Enormissimo Cronopio. Also das ist das größte Lob, was man spenden kann. Und auf seinem Grab in Paris, im Montparnasse, haben seine Freunde, seine Malerfreunde, ein kleines Cronopium gestellt. Es ist also ein Fabelwesen, das wirklich jeden fasziniert. Und was mich überrascht hat in der Vorbereitung zu diesem Buch, es gibt eine Eintragung, was ein Cronopium ist, in Wikipedia. Das hat mich dann doch überrascht.
Wie lange noch werden wir glauben, das Wunderbare sei nichts als eine Spielerei der Einbildungskraft, heißt es am Ende eines Textes aus dem Jahr 1979, jetzt in diesem Band Unerwartete Nachrichten. Was ist da versammelt, Frau Strausfeld? Was haben Sie alles aufgestöbert?
Es erschien zur Freude aller Cortázar-Leser, und das sind Millionen, plötzlich aus dem Nachlass irgendeine verborgene Schublade, die Aurora Bernardes, seine erste Ehefrau und Testamentsvollstreckerin, in der gemeinsamen Wohnung noch entdeckt hatte. Ein Band, wo eben noch Texte der Cronopien, die aus irgendeinem Grund in dem Band, der publiziert wurde, nicht aufgenommen wurden, oder Lukas-Geschichten, andere Erzählungen, die irgendwie verloren gegangen waren, und die wurden gebündelt. Daraus habe ich eine Menge übernommen, vor allen Dingen natürlich die Cronopien und die Lukas-Geschichten, aber eben auch viele andere Sachen, zum Beispiel den Husten der deutschen Dame oder das Lob der Zweisprachigkeit oder der Monolog eines Fußgängers. Also es sind sehr viele Texte drin, die völlig verblüffend sind und von einer erstaunlichen Modernität, so als sei Cortázar seiner Zeit damals immer sehr voraus gewesen. Und dann habe ich als große Cortázar-Liebhaberin eben viele andere Texte, die verstreut waren und im Deutschen nicht publiziert worden sind, auch aufgegriffen. Wie zum Beispiel einen großartigen Text, der heißt Spaziergang zwischen Käfigen. Und das ist eine verkappte Autobiografie, wenn man so will, wo Cortázar über seine Kindheitstraumata auch redet und alles aufhängt an Tieren. Ja, also da gibt es also alle möglichen Tiere, die aufscheinen. Und das ist sehr, sehr interessant. Und man muss immer so oft lachen bei den Texten. Das ist auch eine Überraschung, die man immer wieder neu feststellt.
Es sind jedenfalls Texte und Erzählungen aus der Zeit, als er weltberühmt war. Wie wurde er das eigentlich? Er hat ja vergleichsweise spät, erst in den 1950er Jahren zu veröffentlichen begonnen. Da war schon Mitte, Ende 30.
Ja, weil er vorher irgendwo in der Provinz in Argentinien Lehrer war und erst mit einem Stipendium nach Paris kam, und da erschienen so seine ersten Erzählungen. Und weltberühmt wurde er mit der Publikation des Romans Rayuela, Zwischen Himmel und Hölle, 1963, da war er fast 50, weil der Roman vom Kopf auf die Füße gestellt worden ist. Also alles, was üblich war in einem Roman, galt jetzt nicht mehr. Und dieses Buch hat einen Schneeballeffekt in ganz Lateinamerika und auch Europa ausgelöst. Und alle Romanciers, die nach ihm kamen, haben Rayuela studiert und sich daran inspiriert. Und gleichzeitig erschienen immer weitere Erzählbände, einer nach dem anderen. Und diese Erzählungen sind absolut zeitlos und unvergänglich.
Und mit ihm, heißt es ja, begann der weltweite Siegeszug auch der lateinamerikanischen Literatur, eben mit dem Roman Rayuela. In Ihrem Nachwort, Frau Strausfeld, da schildern Sie auch seinen Ruhm bei einer Lesung in Mexico City. Da kommen 5000 Menschen. Wie ist es aber zu erklären, dass Cortázar bei uns in Deutschland zwar auch immer übersetzt war, aber nie so die Prominenz eines Gabriel García Márquez oder Mario Vargas Llosa bekam?
Das hängt sicherlich damit zusammen, dass er vor allen Dingen ein Verfasser von Kurzgeschichten ist. Und Rayuela hatte eine besondere Hürde zu überwinden in Deutschland, denn das Buch erschien mit 17 Jahren Verspätung in Deutschland. Also da war Rayuela schon fast großjährig geworden, bevor es dann endlich auf den deutschen Markt kam. Und das war 1981. Und 84 ist Cortázar dann schon gestorben. Also das war irgendwie, es gab zu wenig Zeit, dass er auch öfter hätte nach Deutschland kommen können. Und wie gesagt, ein Autor, der doch vorwiegend Kurzgeschichten oder Erzählungen schreibt, wird nie das Echo auslösen wie ein Romancier wie García Márquez oder auch Vargas Llosa.
Ich meine, ich selbst bin ein gutes Beispiel. Mit 20 kannte ich Márquez und Llosa selbst reden, aber erst ein Freund an der Uni brachte mich auf Cortázar, drückte mir ein Band mit Erzählungen in der Hand. Ich kann mich noch erinnern, war so ein dünnes Surkamp-Taschenbüchlein. Lies mal, wird dich umhauen, ist dann genauso passiert. Was würden Sie sagen, Michel Strausfeld, wenn uns jetzt Menschen zuhören, die auch die Ohren spitzen, oh, klingt interessant. Mit was soll man anfangen bei Julio Cortázar? Klar, mit Ihrem schönen Buch, das wir jetzt in den Händen halten, aber vielleicht so als Seitenwerk oder um überhaupt wirklich so mal den Geschmack von dieser fantastischen Literatur dieses Mannes zu erleben.
Ja, ich würde schon sagen, diese unerwarteten Nachrichten ist eine Einladung, dass man guckt, was könnte einen besonders interessieren. Und ich würde natürlich sagen, man soll ein Kurzgeschichtenband lesen, entweder Bestiarium oder Ende des Spiels oder auch die Geschichten der Chronopien. Das sind alles schmale Bücher, die kann man leicht lesen und dann wird man allmählich süchtig, denn das ist das andere, was mit Cortázar passiert. Je mehr man liest, desto mehr möchte man wissen von den Texten, die er geschrieben hat, aber auch über den Autor. Wer war dieser Mensch, der dahinter steckte? Und deshalb sind in diesem Band Unerwartete Nachrichten auch viele Texte aufgenommen worden, die sehr die Person ein bisschen beleuchten.
Ich habe gelesen, Frau Strausfeld, dass Sie auch für ihn gekocht haben in Paris. Was hat er denn so gern gegessen?
Nein, das war in Barcelona, wo er seinen Übersetzer kennenlernte. Nein, er hat alles problemlos gegessen, nur durfte nie Knoblauch dabei sein.
Ach.
Weil er sagte, du weißt ja, ich bin Vampir. Die Erklärung, die wirkliche Erklärung ist natürlich eine andere. Er bekam davon Migräne.
Dankeschön, Michel Strausfeld, für Ihren Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.
Und die unerwarteten Nachrichten, den Band mit Erzählungen, Texten, den Sie herausgegeben haben, von Julio Cortázar, bringt der Bärenberg Verlag heraus, übersetzt von Christian Hansen, 176 Seiten. Der Umfang 25 Euro, der Preis. Ein neues Hörbuch wollen wir Ihnen nun vorstellen, in dem es um ein soziales und angespanntes Thema geht, um Mütter nämlich. Sie sollen nach unserer gesellschaftlichen Vorstellung ja immer liebend, immer da sein, die Kinder stets in den Mittelpunkt stellen. Doch was ist, wenn das nicht mehr geht? Wenn ein eigenes, vielleicht psychisches Leiden etwa alle Luft zum Atmen, alle Kraft zum Leben nimmt, darauf liegt immer noch ein Tabu in unserer Gesellschaft. Trotzdem Mutter, so heißt das Hörbuch, das drei Frauen vorstellt, die genau diese Tragödie erlitten haben. Susanne Billig hat sich die Produktion für uns angehört.
Nüchterner kann ein Hörbuch nicht produziert sein. Drei CDs, drei Frauen, die je eine Stunde erzählen, keine Musiken, keine Nachfragen aus dem Off.
Ich weiß, dass ich gewartet habe, bis unser Sohn geschlafen hat. Also, dass ich wusste, mein Muttersein ist jetzt erfüllt, Kind schläft, alles ist gut.
Am Anfang steht Ute. Nach dem üblichen Beziehung, schwierige Trennung, neue Beziehung, Kind, schwierige Freiberuflichkeit, kommt die Überforderung auf leisen Sohlen, unterfüttert von einer Kindheit voller Gleichgültigkeit und Entwertung. Ute rutscht in Zeitlupe in die Depression.
Jetzt kann ich entweder mich ganz doll streiten oder ich kann ganz doll traurig werden oder ich kann ganz doll weinen oder mich betrinken oder was weiß ich, aber mein Kind kriegt es nicht mit. Mein Job ist erfüllt sozusagen, aber es ging mir sehr, sehr schlecht und habe Schlaftabletten in ein Glas Sekt reingebröselt und getrunken und runtergeschluckt.
Im Crescendo der Geschichten berichtet Inge auf der zweiten CD von einem Leben mehr in der Psychiatrie als außerhalb. Schwere Depressionen, schubweise Wahnvorstellungen, ein Mann, der nicht von ihrer Seite weicht und ein Sohn, der vieles mittragen muss und es tut bis heute. Regisseurin Maike Struve lässt die Frauen in weiten Bögen sprechen. Nicht auf ihre Rolle als Mutter reduziert, bleiben sie in der Verantwortung gegenüber ihren Kindern und müssen sich doch vielen Herausforderungen stellen. Zeitweise erhält Inge in der Psychiatrie täglich 18 unterschiedliche Psychopharmaka.
Ich wollte mich umdrehen und es ging nicht, weil mein rechter Arm war gelähmt. Meine Zunge hing raus, ich habe die auch nicht reinbekommen. Ich habe es nicht geschafft, mich umzudrehen. Ich hatte einfach nur panische Angst. Das ist der blanke Horror. Und wenn ich da im Abschlussbericht gelesen habe, was da drin steht, was ich an Therapien hatte, Ergotherapie, Sporttherapie, Verhaltenstherapie, Ich weiß nicht, was da alles so war. Davon hatte ich gar nichts. Das Einzige, was ich hatte, waren Medikamente und im Bett liegen.
Ruhig erzählen die Frauen, ohne Gefühlsausbrüche. Persönlich, doch auch auf Grenzen bedacht und nie zu intim. Ramona, die dritte Protagonistin, ist in extremer Armut aufgewachsen. Als misshandeltes und geschundenes Kind hatte sie einen sehnlichen Wunsch, dass ihre Mutter sie manchmal zur Schule gehen lassen würde. Nur eine Lehrerin sah, wie es um dieses Kind stand.
Ich hatte 4 Brüder. Und Holger, der 2 Jahre jünger war als ich, an uns beiden hat meine Mutter ihre ganze Frust, ihr ganzes Leid, ihre ganze Wut hat sie an uns beide ausgelassen. Das heißt, Holger ist genauso schlimm misshandelt worden, psychisch und physisch. Das Schlimme empfinde ich, Holger ist als kleines Baby operiert worden am Herzen, der hat eine riesige Narbe. Was ich mir bis heute nicht erklären kann, ist, wenn so ein kleines Baby das Ganze überlebt hat und wochenlang im Krankenhaus war, wie konnte sie dieses Kind so misshandeln? Wie konnte sie nur?
Gleich 2 der Frauen berichten von sexuellem Missbrauch in der Kindheit. So macht das Hörbuch offensichtlich, dass schwere psychische Krankheiten nicht vom Schicksalshimmel fallen. Hier und da haben nahe Menschen den Frauen beigestanden. Aber das Bildungssystem, die Jugendhilfe, die medizinischen Spezialisten, bis auf seltene Ausnahmen ein Totalausfall. Am Ende der Geschichten scheint dennoch Hoffnung auf und es beeindruckt, hörend mit dabei zu sein, wie diese 3 Frauen sich hartnäckig zum Licht vorkämpfen.
Trotzdem, Mutter, 3 Frauen erzählen. Das Hörbuch von Maike Struve und Klaus Sander ist im Syposé Verlag erschienen als Box mit 3 CDs von knapp 3,5 Stunden Länge zum Preis von 29,80 Euro.
Straßenkritik.
Ich heiße Ada Atikas und wohne in Berlin-Neukölln. Ich bin in der 10. Klasse, bin 15 Jahre alt. Ich bin allgemein in Astrophysik interessiert und wollte das mal anschauen und lesen. Stephen Hawking, eine kurze Geschichte der Zeit. Es geht um das Universum. Woher kommen wir? Wie sind wir entstanden? Und wie sieht man die Welt? Stephen Hawking war ein Physiker, der eine Krankheit hatte. Seine Körperteile wurden stückchenweise gelähmt. Und er wollte die Relativitätstheorie von Einstein nochmal beweisen und hat sich auch mit Universum beschäftigt und wie die Religion mit der Physik konkurriert. Er wollte praktisch die Physik für Menschen, also für Nicht-Physiker, damit das jeder lesen kann. Und bei so einem kurzen Buch hat er es echt gut verpackt, dass er alles so gut und einfach erklärt hat. Es gab auch viele Theorien, die ich noch gar nicht kannte und auch, dass das Universum groß ist und wir noch sehr wenig entdeckt haben. Und er erzählt auch etwas über seine Leidenschaft, warum er das eben macht, wie er zur Physik kam. Und das war auch cool. Es war spannend.
Aus Berlin kommen in dieser Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker. Ada Atikas macht den Auftakt mit seiner Empfehlung dieses Weltbestsellers Eine kurze Geschichte der Zeit von Stephen Hawking. Das preiswertes Taschenbuch bei Rowohlt für knapp 10 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Von neuer Literatur aus Syrien wollen wir jetzt hören mit dem Roman des Schriftstellers Khalid Khalifa, den es jetzt in deutscher Übersetzung unter diesem Titel gibt. Keiner betete an ihren Gräbern. Khalid Khalifa ist Jahrgang 1964 im arabischen Raum schon mehrfach ausgezeichnet. Als kritischer Kopf hat ihn die Zäsur des Assad-Regimes schon öfter ins Visier genommen. Einer seiner Romane wurde gleich nach Erscheinen verboten. Wir sind jetzt mit Jörg Margenau verbunden, unserem Kritiker. Fast 550 Seiten umfasst dieser Roman, Herr Margenau. Das hört sich nach einem Epos an. Ist es das?
Das jedenfalls, was den zeit- und räumlichen Rahmen angeht, ja. Etwa 100 Jahre werden erzählt, von der Mitte des 19. bis Mitte des 20. Jahrhunderts spannt Khalid Khalifa da den erzählerischen Bogen über 4 Generationen hinweg. Es kommen unendlich viele Figuren darin vor und man verliert sich da so ein bisschen auch in Nebengeschichten. Zum Glück gibt es ein Personenverzeichnis am Ende, da kann man so ein bisschen dann wenigstens die wichtigsten Figuren dann nochmal nachgucken. Zentraler Handlungsort ist Aleppo und ein paar Dörfer außenrum, aber eine Region, die offen war, war zu dieser Zeit noch Richtung Bagdad, Richtung Istanbul, auch nach Europa. Es gibt Nebenstränge, die in Amsterdam und Venedig spielen. Und in dem Osmanischen Reich, das 1918 dort zu Ende ging, nach dem Ersten Weltkrieg, da lebten Christen, Muslime, Juden, Armenier, die vertrieben wurden. Das Massaker an den Armeniern wird auch immer wieder thematisiert in diesem Buch. Kurden, Türken, Syrer zusammen. Und zwar keineswegs konfliktfrei, sondern es gab immer wieder da heftige Massaker, Blutrache. Dieses spannungsreiche Miteinander unter der türkischen Gewaltherrschaft, das wird in diesem Roman beschrieben.
Gut, ein Riesenpersonal, viele Handlungsstränge mit Nebensträngen. Ja, also die Hauptlinien, zeichnen Sie die uns, wovon Khaled Khalifa hier genau erzählt?
Das sind vielleicht die drei Hauptfiguren einer Familie, die im Mittelpunkt stehen. Und da geht auch ein Massaker dem Romangeschehen voraus, ein Massaker an Christen. Und so kommt Hannah, ein junger aus einer christlichen Familie, der einzige Überlebende seiner Familie, zu Muslimen ins Haus und wächst gemeinsam mit Zakaria auf, mit dem er dann Blutsbrüderschaft schließt, und mit dessen Schwester Suad. Und diese drei, die zwei Jungs, die gemeinsam eigentlich durchs ganze Leben gehen und zunächst in den ersten Jahrzehnten ihres Lebens ein echtes wildes Leben führen, mit Skandalen, die bauen sich eine sogenannte Zitadelle, die aber in Wirklichkeit ein Freudenhaus ist, in dem dann also die Freudenmädchen sich versammeln und für die Männer da sind. Und da gibt es ein potenzielles Selbstmörderzimmer, das dann allerdings doch nie benutzt wird. Also es geht um Lust, um Tod, um Egomanie, um Selbstauslöschung, um Exzess und sehr festgefügte Ordnungen, und all das ist in dieser Lebensweise, die Khaled Khalifa da beschreibt, direkt miteinander verwoben, untrennbar miteinander verwoben. Vor allem aber geht es auch um den Blick zurück auf eine Zeit, in der es eben dieses Miteinander, wie schwierig auch immer es war, doch noch gab.
Und was für ein Bild entsteht denn dann hier so insgesamt? So ein Epochenpanorama, ein Gesellschaftsporträt, das zugleich historisch wie vielleicht sogar aktuell ist?
Es ist eine sehr archaische Gesellschaft, in der die Blutrache eben noch gilt, in der die Frauen verschleiert sind, in der die Schwester Suad dann, weil sie sich in Hannah, in den christlichen Jungen, verliebt und er in sie, aber sie diese Liebe als Geschwister nicht leben dürfen, sich anders orientiert und dann zu einer Frau wird, die gegen den Schleier kämpft und gegen die Scharia kämpft, personifiziert vor allem durch eine sehr orthodoxe Tante dieser Familie. Also da erfährt man schon, was die Kämpfe sind zu der damaligen Zeit. Es ist ein aktuelles Buch vielleicht insofern nur, weil man lernt, wie gedacht wird. Und wenn dieses Bild einer Gesellschaft, also der Roman reicht etwa bis Mitte der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts, wenn die Art und Weise des Empfindens, dass man eher schicksalhaft entgegennimmt, was einem geschieht, aber doch auch verantwortlich ist dafür, dann sich zu rächen und die Ehre wiederherzustellen, dann kann man schon ein bisschen verstehen, warum der Krieg in Syrien so unlösbar ist.
Wie ist das stilistisch? Wie ist dieser Roman geschrieben? Wie liest er sich so, ja, so machtvoll wie sein Stoff?
Ja, man verliert sich dann doch sehr in diesen Haupt- und Nebensträngen. Das ist ein erzählerisches Gewebe, eher wie ein Teppich, in dem das Wichtige und das Unwichtige nebeneinander steht und die Details eigentlich die Handlung immer zu überwuchern drohen. Es ist ein Erzählen, eine Chronik, aber ohne Chronologie, in vielen Rückblenden erzählt. Khaled Khalifa beginnt auch mittendrin mit einer Flutkatastrophe, in der einige der wichtigen Protagonisten eigentlich schon am Anfang des Buches dahingerafft werden und dann aber in Rückblenden dann doch wieder erzählt wird, wie es dahin kam. Es ist ein Buch, in dem eine Daseinsweise zum Ausdruck kommt, auch erzählerisch. Das Gefangensein in Verhältnissen, das Gefangensein im Unübersichtlichen. Es ist für mich ein eher vormoderner Roman, eine vormoderne Schreibweise, die Ironie überhaupt nicht kennt, die immer auf das Ganze zielt, immer auf die Gefangenheit im Schicksal. Und das ist vielleicht auch das, was uns, also mir zumindest, wenn ich es lese, sehr, sehr fremd vorkommt und was mir Schwierigkeiten machte.
Keiner betete an ihren Gräbern. Der neue Roman von Khaled Khalifa, jetzt auf Deutsch im Rowohlt Verlag erschienen, aus dem Arabischen übersetzt von Larissa Bender. 544 Seiten, kosten 26 Euro. Jörg Margenau hat uns das Buch vorgestellt. Besten Dank Ihnen. Seine Besprechung lesen Sie wie immer nach online unter www.deutschlandfunkkultur.de. Wir blicken jetzt noch zurück auf eine Buchmesse. Gestern ging die Abu Dhabi International Book Fair zu Ende, eine der größten und wichtigsten Buchmessen im arabischsprachigen Raum. In diesem Jahr war Deutschland Ehrengast und unser Kollege Wladimir Balzer ist ebenfalls ins Emirat geflogen und jetzt im Studio. Hallo.
Hallo.
Buchmessen sind ja unser journalistisch tägliches Brot, Herr Balzer, aber diese Messe, die besucht man ja doch nicht alle Tage. Ich stelle mir das schon als ein besonderes Erlebnis vor. War es das?
Das war es unbedingt. Also allein schon klimatisch. Draußen 45 Grad, schon Ende Mai, drinnen, boah, ich sag mal gefühlt 12, weil total unterkühlte Messehallen und das Kongresszentrum dort. Ansonsten auch optisch Menschen mit langen Gewändern, Frauen oft auch im Ganzkörper-Hijab, was wiederum nichts über den sozialen Status aussagt, auch nicht über die beruflichen Erfolge. Das sind wirklich sehr selbstbewusste Verlegerinnen, die da auch in diesem Aufzug auf der Messe waren, die mir das dann erklärt haben, dass es eben ein Business-Aufzug ist, mit dem sie dann durch die Messe bewegen. Ansonsten freundliche, kommunikative Menschen, die staatlicherseits auch einen Plan haben, weil die Emirate eben vorsorgen für die Zeit nach dem Öl und eben auf Kultur und unter anderem auch auf diese Buchmesse setzen. Hm.
Welche Themen wurden denn auf der Messe diskutiert? Waren vielleicht sogar dominant?
Also es gibt viele Themen, die diesen arabischsprachigen Markt dominieren und auch prägen. Raubkopien ist ein sehr großes Thema, dass das Urheberrecht wirklich massenweise missachtet wird und dass es in dieser sehr vielfältigen arabischen Welt, wo ja viele Länder auch in der Krise sind, auch nicht genug kontrolliert wird, nicht genug auch durchgesetzt wird. Dann ein sehr unzuverlässiger Vertrieb zum Teil durch Kriege und Krisen, beschädigte Märkte, ganz schwierig. Ein Buchhandel, ein Buchmarkt, den man wirklich nicht vergleichen kann, schon gar nicht mit Deutschland, was übrigens als auch durchaus Vorbild gilt, was den Buchmarkt angeht. Dann zu wenig Übersetzungen aus dem Arabischen, großes Problem. Zensur natürlich ist ein Problem, oft vage, oft schwer fassbar, aber sie ist da in den verschiedenen Ländern. Und nicht genug Autoren und Agenten. Es fehlen einfach, was ich immer wieder gehört habe, es fehlen einfach auch Inhalte. Also oft sind die gerade digitale Formen sind oft da zum Verlegen und zum Veröffentlichen, aber die Inhalte fehlen, weswegen die Emirate eben diese Messe auch massiv fördern und auch einen hochdotierten Preis auflegen.
Sie haben Verlegerin getroffen. Was beschäftigt die?
Also, mich haben zwei Frauen ganz besonders beeindruckt. Zwei Verlegerinnen, zum einen eine Mitzwanzigerin, Hessa Al-Jaroudi aus Dubai, mit der ich mich auch über die unsicheren Märkte unterhalten habe, auch in früher, ich sag mal, zuverlässigen Buchländern wie Libanon und Irak.
There is an old saying that Lebanon writes, Egypt prints, Iraq reads. Look what happens to those countries. The Gulf used to look.
Also früher hieß es, sagt sie, der Libanon schreibt, Ägypten druckt es, der Irak liest es. Alles zusammengebrochen. Sie erwähnt auch Syrien natürlich, Jordanien. Diese Märkte brechen alle zusammen. Kriege, Krisen. Das macht es eben schwer. Und das heißt eben auch, dass sie sich ganz bewusst in Dubai ansiedelt, in einem reichen Golfstaat, weil eben dort noch am meisten eigentlich an Geld und Strukturen vorhanden ist, wo man weiter aufbauen kann. Eine zweite Frau, die mich sehr beeindruckt hat, Mona Henning Suraikat, lebt in Schweden, kommt aus Jordanien und ist die arabische Verlegerin von Astrid Lindgren und Jostein Gorder. Und die beschreibt eben auch, dass sie nicht nur Astrid Lindgren, auch bei anderen Autorinnen gemerkt hat, dass da kulturelle Unterschiede schon immer wieder zu spüren sind, gerade wenn es um das Familienbild geht.
Als ich mit diesen Büchern kam, alle fragten, wo ist die Mutter? Die Mutter ist so wichtig, wir haben immer Mutter und Vater und Kinder. Wo ist die Familie hier?
Also bei Pippi wissen wir ja, ne, dass die Mutter nicht präsent ist, aber es wird von in der arabischsprachigen Welt trotzdem auch positiv wahrgenommen. Mhm.
Deutschland war jetzt in diesem Jahr Ehrengast in Abu Dhabi. Etliche Autorinnen und Autoren waren eingeladen, etwa Judith Schalansky und Moritz Rinke. Wie hat sich denn die deutsche Verlagsszene präsentiert?
Sehr auffällig, gleich am Haupteingang ein großer Stand, wirklich ziemlich groß, baulich auch sehr aufwendig, mit einer großen Bühne, auch vielen Sitzmöglichkeiten, Treffmöglichkeiten, ein Kickertisch, der ständig belegt war. Also der kam ziemlich gut an. Es war eine schöne Szene. Man hörte immer im Hintergrund, auch bei den Veranstaltungen, immer klickerte, es klackerte es an diesem Kickertisch. 34 deutsche Verlage, also ich sag mal, bei der Bandbreite des deutschen Verlagswesens vielleicht nicht allzu viel, aber durchaus auch sehr bekannte Namen. Hansa war dabei, der Duden Verlag, Carlsen Verlag. Carlsen, daran denkt man natürlich auch an Kinder- und Jugendbücher. Also Kinder- und Jugendbücher sehr, 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 sehr präsent. Und ansonsten eben, ja, dieser deutsche Schwerpunkt ist eben ganz bewusst auch gesetzt, weil die Frankfurter Buchmesse, die für diesen Schwerpunkt verantwortlich war, eben auch schon immer Kooperationspartner dieser Messe ist, weil Deutschland eben als Vorbild gilt, was einen professionellen Buchmarkt angeht, was Übersetzungsförderung angeht. Es werden auch Schulungen angeboten. Also das wurde sehr stark begrüßt, dieser Stand da.
Und dann war auch wieder Preisverleihung in Abu Dhabi. Ja. Den Sheikh Zayed Book Award, diese hohe Auszeichnung, wird in mehreren Kategorien vergeben. Und ja, kam im vergangenen Jahr bei uns prominent auf den Schirm, als nämlich Jürgen Habermas, unser größter Philosoph, damit ausgezeichnet werden sollte. Und dann ihn nach Diskussionen über Autokratie, mangelnde Menschenrechte im Emirat abgelehnt hat. Wer hat den Preis denn in diesem Jahr bekommen? Und ja, gab es wieder Debatten?
Also nicht allzu viele, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dieser Preis wurde im Louvre Abu Dhabi, also dieser Zweigstelle des Louvre, vergeben. Sehr festlich, sehr feierlich, mit vielen Ergebenheitsadressen an das Königshaus. Da stecken ja auch wirklich ein paar hunderttausend Euro dahinter, hinter diesem Preis, in verschiedenen Kategorien. Diesmal ist man da auf Nummer sicher gegangen, aber hat trotzdem ein kleines Zeichen gesetzt, indem man Abdullah Al-Khatami ausgezeichnet hat, ein älterer Literaturwissenschaftler aus Saudi-Arabien, der als kritischer Geist gilt, als jemand, der auch eine kritische Literatur gefördert haben soll. Das ist jetzt natürlich schwierig nachprüfbar. Ich bin kein Experte für die Literatur von Saudi-Arabien. Aber jedenfalls hat man da schon ein gewisses Zeichen gesetzt. Trotzdem war das alles sehr harmonisch. Es ging viel um Multikulturalität und um Brückenbau und vielem anderen mehr. Also während dieses Preises merkte man schon, das Setting, das Jürgen Habermas, sage ich mal, im letzten Jahr abgelehnt hat, ist vielleicht wirklich nicht das Ideale für jemanden wie ihn, weil eben dort relativ wenig kritischer Geist zumindest öffentlich ausgedrückt wird. Ja? Also es wird zwar immer das Interesse am kritischen Diskurs betont und vielem anderen mehr, da wird auch französische Philosophie erwähnt und deutsche Geistesgeschichte und vieles andere mehr, aber man hat nicht den Eindruck, dass dieser Preis tatsächlich ein kritischer, offener, transparenter Preis ist. Also jeder deutsche Philosoph oder Literat, gut, man schaut vielleicht auf das Geld, was es da gibt, aber ansonsten wäre ich da im Moment noch ein bisschen vorsichtig, so einen Preis anzunehmen.
Nach den 4 Tagen, was würden Sie sagen? Was haben Sie mitgenommen? Was hat Sie am meisten beeindruckt?
Also am meisten hat mich beschäftigt oder beeindruckt, dass man eben in bestimmten Bereichen wirklich umdenken muss, dass zum Beispiel die Rolle der Frauen in der arabischen Verlagswelt, gerade in den Emiraten, wirklich nicht zu unterschätzen ist, wie selbstbewusst, wie selbstständig, wie unabhängig von den Männern dort auch Frauen Verlage führen und organisieren, hat mich sehr, sehr beeindruckt.
Danke. Wladimir Balzer über die Abu Dhabi International Book Fair. Gestern war der letzte Tag.